Das stimmt.
Ja, sowas. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch. Der Holländer sagt, glaube ich, ist lecker warm.
Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich annähernd auf Holländisch kann. Ich möchte uns heute Morgen mitnehmen auf eine Reise ungefähr in das Jahr 33 nach der neuen Zeitrechnung. Wir stellen uns mal so ein Wetter vor, wie heute hier bei uns. Lecker warm. Und ein paar Wolken am Himmel. Jerusalem ist voll mit Menschen. Die Gassen hallen das Gemurmel der Leute, die durch die Straßen rennen, immer wieder. Und mir fallen drei Personen so in den Blick. Es ist Nachmittagszeit. Und diese drei Personen sind eigentlich nicht besonders auffallend, weil man kennt sie eigentlich. Es sind einmal zwei Männer und ein Bettler. Und für alle drei ist es nicht außergewöhnlich, dass sie hier sind in dieser Nachmittagsstunde. Der Bettler ist seit Geburt an lahm und wird täglich hier abgesetzt. Diese Uhrzeit ist nämlich eine sehr ertragsreiche Zeit für ihn als Bettler. Er kann hier sitzen, jeder kennt ihn und legt ihm Geld in sein über die Jahre dreckig gewordenes Tuch. Die beiden Männer sind auf dem Weg zum abendlichen oder zum täglichen Abendopfer, das nach den Gesetzen um diese Uhrzeit abgehalten werden wird. Und es ist schon ein kleines Wunder, dass diese beiden Männer sich nach all dem, was sie in der Vergangenheit erlebt haben, wieder so unters Volk trauen. Immerhin gehörten sie vor Wochen noch zum engsten Kreis von Jesus und hatten sich dann nach dessen Tod versteckt aus Angst vor den Obersten und vor der Regierung. Und vor kurzem erst waren sie durch ein recht eigenartiges Benehmen am jüdischen Pfingstfest auffallend geworden. Einer von den beiden hatte sich allerdings durch eine außerordentlich und ungewöhnliche Ansprache zu Jesus bekannt und zur Buße aufgerufen. Und viele, die das damals gehört hatten, ließen sich daraufhin taufen und 3000 Männer schlossen sich diesen Männern an. Das sind Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel. Leise unterhalten sie sich. Leider können wir nicht so richtig verstehen, worüber sie sich unterhalten. Ich wäre gern dabei gewesen, aber sie sind sehr tief ins Gespräch vertieft und kommen jetzt an der Stelle vorbei, an der der Bettler auf dem Boden sitzt. Dieser spricht sie an und: Hast du mal einen Euro? Aber was ist das? Die beiden bleiben bei dem Bettler stehen. Das hat dieser schon lange nicht mehr erlebt. Seit seiner Geburt kann er nicht mehr sehen als Knie, Unterschenkel und Füße, die hastig an ihm vorbeieilen. Bloß nicht lange mit diesem Subjekt da unten auf dem Boden aufhalten, Geld fallen lassen, weitergehen. So kannte er das, Tag für Tag. Und jetzt diese beiden. Die bleiben stehen, schauen ihn an und fordern ihn auf, seinen Blick nach oben zu wenden, zu ihnen. Hey Mann! Schau uns mal in die Augen, wir wollen in Kontakt mit dir treten. Man kann förmlich sehen, wie die Kinnlade des Bettlers nach unten fällt. Aber was dann folgt, sollte uns eigentlich noch viel mehr in Erstaunen versetzen. Also lasst uns noch einen Augenblick stehen bleiben bei dieser Szene und gucken, was passiert. Petrus schaut den Lahmen an und sagt: Hey Freund, ich habe keine Kohle für dich. Aber was ich habe, möchte ich dir gerne geben. Was soll denn für einen lahmen Bettler besser sein als Geld? Petrus redet weiter. Im Auftrag von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf, Freund, und geh mal eine Runde um den Block. Netter Versuch, Petrus. Der Typ ist seit 40 Jahren gelähmt. Aber Petrus greift trotzdem nach der Hand des Lahmen und hilft ihm auf die Beine. Und der kann gehen und stehen. Leider hat sich das jetzt mit dem ruhigen Tempelbesuch für Petrus und Johannes ein wenig erledigt. Denn der Ex-Lahme hüpft wie doof um die beiden rum. und tanzt und jubelt und lobt Gott. Das fällt auf. Und das sorgt dafür, dass so ziemlich jeder, der im Tempel ist, mitbekommt, was da gerade abgeht. Und es bildet sich eine große Menschentraube um die drei Männer. Soweit mal ein erster Blick auf das Geschehen damals. Ihr Lieben, ich liebe Petrus. Seit meiner Kindheit an ist das irgendwie so mein, neben Jesus natürlich, mein Hero in der Bibel. Ich finde den so faszinierend. Warum? Weil er so herrlich menschlich ist und weil er so ein mutiger Vorneweggeher ist. Das, was mir in meiner Kinder- und Teenie-Zeit immer so ein bisschen flöten gegangen ist. Bei mir war das irgendwie so, wenn irgendwo ein Zaun vom Streit gebrochen ist, dann war ich mal weg. Bei Mutproben habe ich immer geguckt, gibt es irgendwie eine B-Variante, die so ähnlich aussieht, aber nicht ganz so risky ist. Und meine große Klappe hatte ich damals nur, weil ich meistens schnell laufen konnte. Wo Schmidt ist, ist vorne. Das galt lange Zeit eher für meinen Bruder als für mich. Petrus, das war ein Mann der Tat, Mann des Wortes. Hätte es das Ruhrgebiet damals schon gegeben, ich würde meine Jacke drauf verwetten, der kommt aus dem Ruhrgebiet. Aber kam er nicht. Er kam als Galiläer aus Kapernaum und war auch nicht Bergmann, sondern Fischer. Nichtsdestotrotz, Petrus war neugierig. Und immer wieder finden wir in den Berichten von Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes Hinweise auf Fragen, die Petrus stellt, auf Versuche, Dinge zu begreifen. Manchmal liegt er auch ein bisschen daneben, weil er so die Tragweite von Jesu Worten nicht erkennt. Und einmal musste er sich auch mit einer ziemlich gewaschenen Ansage von Jesus abfinden. Der sagte nämlich zu ihm: Weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Du verstehst Gottes Gedanken nicht, weil du nur menschlich denkst. Weil du nur menschlich denkst. Lass uns den Satz mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Petrus war kein Übermensch, überhaupt nicht. Im Prinzip war das ein gnadenloser Versager, auch noch, also mutig und versagen. Und manchmal ließ er auch seinen Worten keine wirklichen Taten folgen. Ich nehme mal zwei Beispiele. Als Jesus während eines Sturms über dem See Genezareth auf dem Wasser ging, versuchte Petrus dies als Zeichen des Zutrauens ebenfalls. Er hatte allerdings den Wellengang nicht so ganz bis zum Ende berechnet. Und dann sinkt er und schreit um Hilfe. Und Jesus streckt ihm die Hand entgegen, bezichtigt ihn des Kleinglaubens und der Halbherzigkeit. Und ein zweites Beispiel, obwohl er sich der unerschütterlichen Treue zu Jesus rühmt und leichtfertig beteuert, mit ihm sogar bis in den Tod zu gehen, leugnet er das aus Angst gleich mehrfach, ihn überhaupt zu kennen. Und während Jesus vom jüdischen Hohen Rat verhört wird, steht er immer noch da und sagt: Ich kenne den nicht. Und als dann der Hahn nach dem dritten Mal kräht, bricht Petrus in Tränen aus. Das letzte Beispiel, sogar ein Versagen mit Ansage. Jesus hatte ihm das vorher schon gesagt. Aber Petrus konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Er dachte menschlich. Petrus, der Mutige, schreit um Hilfe. Und Petrus, der Unerschütterliche, bricht in Tränen aus. Das hat nie mein Bild auf Petrus verändert oder nie meinen Respekt vor diesem Petrus genommen. Überhaupt nicht. Jesus sah in diesem Simon, wie er vorher hieß, etwas, was wahrscheinlich kein anderer in ihm sah. Jesus sah in ihm eine Führungspersönlichkeit, einen Mann mit Sprachgewalt, jemanden, auf den man zählen kann, wenn es drauf ankommt. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit ihren Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Eine Aussage von Gott. Das war auch Jesu Einstellung gegenüber Petrus. Gehen wir mal wieder zurück in den Tempel und beobachten, was da weiter passiert. Also es bildete sich eine große Menschentraube um die drei Männer. Was machen die drei Männer jetzt? Theoretisch könnten Petrus und Johannes Fersengeld geben und verschwinden. Den Bettler da einfach stehen lassen und der kann ja erklären, was passiert ist. Weil das könnte ja jetzt irgendwie unangenehm werden. Aber das sind nicht mehr die Gedanken von Petrus. Der sieht die günstige Gelegenheit und beginnt mit seiner nächsten öffentlichen Predigt. Und das auch noch im Tempel. Ich weiß nicht, ob er die Folgen kalkuliert hatte, wenn er als Ungelehrter im Tempel predigt. Oder ob das mal wieder Ich-hau-mal-einen-raus-Ding von Petrus war. Nein, ich glaube, Petrus wusste, was er tat. Er dachte nicht mehr menschlich. Er folgte dem Auftrag, den Jesus ihm damals gegeben hatte. Das können wir lesen in Matthäus 16. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Übrigens, direkt nach diesem Dienstauftrag kommt diese Abfuhr von Jesus, du Satan, direkt danach. Und die Verleugnung kommt noch später. Aber ich habe es gewusst, das konnte nicht lange gut gehen. Ich weiß nicht, ob Petrus nicht mitkriegt, was da in dieser Menschentraube passiert, dass da langsam so eine Unruhe auftaucht, die von hinten langsam nach vorne schwappt. Ich an seiner Stelle, ich würde spätestens jetzt tatsächlich versuchen, so langsam zu verschwinden. Denn durch die Menschenmenge bahnt sich die Tempelpolizei, so wie bei ein paar führende Männer von Jerusalem, den Weg zu den Dreien. Aber zu spät. Sie nehmen Petrus und Johannes fest und weil es schon so spät am Tag ist, stecken sie sie erstmal ins Gefängnis. Am nächsten Morgen versammelt sich dann der Hohe Rat, was im Prinzip die Männer waren, die auch Jesus schon den Prozess gemacht hatten, und beratschlagen. Was damals mit Jesus passiert ist, als er vor dem Hohen Rat stand, das kennen wir, das Ende. Aber was werden sie jetzt mit Petrus und Johannes machen? Werden sie die beiden auch verurteilen? Können sie sich das erlauben? Immerhin waren am Vorabend nochmal circa 2000 Männer zu dieser Gemeinschaft dazugestoßen. Würden sie die beiden also verurteilen, könnte das für Stimmung im Volk sorgen. Und was hätten sie auch gegen die beiden in der Hand? Dass sie einem Kranken geholfen haben? Das sollte ein schlechtes Argument sein. Aber hören wir mal hin, was da passiert. Wer hat euch für das, was ihr getan habt, den Auftrag und die Vollmacht gegeben? Wenn wir in Matthäus gucken, können wir feststellen, dass sie diese Frage Jesus auch schon mal gestellt hatten. In wessen Auftrag handelst du? Wie wird Petrus jetzt reagieren? Wird er sich an das erinnern, was Jesus ihnen damals mit auf den Weg gegeben hat? Wenn ihr in den Synagogen vor Richtern und Machthabern verhört werdet, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit das rechte Wort geben. Ihr werdet nicht mehr mit menschlichen Worten reden. Und Petrus erinnert sich an das. Denn das, was er zu sagen hat, kommt aus einem Herzen, das sich die Worte von Gott schenken lässt. Er ist mit einer solchen Vollmacht ausgestattet, dass sich die Obersten darüber wundern, über das, was er sagt. Immerhin steht vor ihnen ein einfacher Fischer, kein gebildeter Schriftgelehrter. Und doch sind die Worte so treffend gewählt. So treffend, dass sie ihm keine Vorwürfe machen können. Das bringt den Hohen Rat ins Grübeln und so schicken sie die zwei erstmal wieder raus, machen die Tür zu und sagen, jetzt müssen wir, was machen wir jetzt mit den beiden? Sie reden miteinander, machen sich Gedanken, wägen ab. Das Wunder der Heilung können sie nicht bestreiten, weil immerhin steht der Gelähmte auch am Folgetag immer noch bei den beiden. So fällt ihnen nichts anderes ein, als den beiden zu verbieten, weiterhin von Jesus zu reden und sich auf ihn zu beziehen. Schüchtert das den Petrus ein? Nein. Im Gegenteil, es schüchtert ihn nicht eine Sekunde ein. Direkt nach der Urteilsverkündung teilt Petrus mit, dass ihn das null interessiert. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Das finde ich aber mal mutig, direkt nach der Urteilsverkündung zu sagen, interessiert mich nicht. Aber Gott ist auf ihrer Seite und sie dürfen nach einer weiteren Ermahnung von dem Hohen Rat als freie, aber unter Beobachtung stehende Männer den Saal wieder verlassen. An diesem Punkt dieser Geschichte komme ich wieder und immer wieder an die Stelle, mich zu fragen, hätte ich auch so gehandelt? Petrus machte aus der Verteidigung eine unmittelbare Verkündigung und aus dem gerichtlich Befragten wurde ein klarer Zeuge und aus dem Angeklagten ein ernster Ankläger. Er sagte ihnen nämlich, dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen Jesu Christi von Nazareth. Er ist es, und jetzt kommt die Anklage, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein für das ganze Haus geworden. Und dann in zwei Sätzen das ganze Evangelium. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der Welt rettet sie. Was habe ich mich früher damit schwer getan, mich zu Jesus zu bekennen, so in meiner Kinder- und Teenie- und auch ein Stück weit noch in der Jugendzeit. Man war ja irgendwie damals direkt Außenseiter. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, heute ist das anders. Heute kann man sich zum Baumliebhaber erklären oder zum esoterischen Einhornliebhaber oder zum Christen. Das ist gut, ist okay. Mach dir keinen Kopf. Aber früher war man Außenseiter, wenn man sich zu Jesus bekannt hat. Und ein Außenseiter wollte ich nicht sein, aber ich war es automatisch. Schon alleine dadurch, dass ich nicht alles mitgemacht habe, was so gemacht wurde. Und auch wie wir zu Hause lebten. Ich kam aus dieser Rolle des Außenseiters gar nicht raus, egal ob ich es wollte oder nicht. Und wenn ich dann mal für Jesus mal irgendwie den Mund aufgemacht habe, dann fühlte sich das eher weniger vom Geist erfüllt als mehr von allen Geistern verlassen an. Eigentlich war ich eher so der Johannes, der so schweigend neben dem Petrus steht. Mach mal. Ich bin da auch für, aber erzähl du mal. Ich glaube, wir müssen lernen, bei der Sache für Jesus von uns weg auf Jesus zu schauen. Nicht mehr menschlich denken. Wenn wir das tun, werden wir immer wieder krachend scheitern. Petrus hat nicht so toll geredet, weil er es konnte. Natürlich auch, es war seine Gabe. Aber er hat sich von Gott gebrauchen lassen und hat Gott machen lassen, der gerecht richtet. Petrus hatte das in der Predigt nach der Heilung, bei seiner ersten Predigt im Tempel noch, bevor sie festgenommen wurden, auch klar und deutlich ausgesprochen. Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Lahmen aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Nein, es ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren. Damit konnten dann auch die Juden etwas anfangen, wen die beiden meinten. Der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehre seines Gesandten Jesus gezeigt hat. Neudeutsch gesagt, nicht Ibims, sondern Gott ist's. Letztens war ich bei der K5-Leiterschulung und konnte von Roberto, einem brasilianischen Pastor, etwas lernen. Sinngemäß sagte er, immer dann, wenn ich mir überlegt habe, wie ich Gottes Sache vorantreiben kann, passierte nichts. Und immer dann, wenn ich gesagt habe, okay Gott, ich habe verstanden, dann gebrauch mich zu deinem Lob und zu deiner Ehre, konnte er Bewegung erleben, welcher Art auch immer. Gott hat uns einen Charakter, eine Ausstrahlung. Er hat uns Stärken und Schwächen gegeben. Und er hat sie uns gegeben und wir dürfen sie ihm und sollten sie ihm auch wieder zur Verfügung stellen und uns von ihm gebrauchen lassen. Eins meiner Gebete immer wieder ist, Gott zu sagen, was ich mit meinen Händen machen kann, Gott, das weiß ich. Aber ich würde gerne erleben, was du mit meinen Händen machen kannst. Und wenn Gott dann meine Hände für seinen Dienst gebraucht, dann sollte ich tunlichst mich nicht hinstellen und sagen, das habe ich ja mal wieder gut hingekriegt. Nein, sondern alle Ehre Gott. Ich weiß nicht, kennt ihr das Gebet des Jabes? Da heißt es an einer Stelle, Herr, erweitere mein Gebiet. Und ich habe das immer für Quatsch gehalten, zu beten. Das Problem war, ich habe dieses Buch gelesen und unter anderem schrieb der Autor dieses Buches, der dieses Gebet in der Bibel entdeckt hat, dass er es gebetet hat. Und dann habe ich einen Halbsatz überlesen und vergessen, da komme ich gleich drauf. Und er hatte beruflichen Erfolg. Das war etwas für mich in der Zeit, als dieses Gebet des Jabes bekannt wurde, was in der Bibel steht, aber gerne überlesen wird, weil es so ganz klein irgendwo in den Chroniken mal auftaucht. Das passte genau in meine Situation. Ich hatte den Arbeitsplatz gewechselt und ich stand in einer neuen Firma und der berufliche Erfolg, der wichtig war, stellte sich nicht so ein. Da habe ich gedacht, hey, dann bete doch mal das Gebet des Jabes. Herr, erweitere mein Gebiet. Und zwar auf dem Gebiet meiner Arbeit. Ich möchte neue Kunden haben, ich möchte mehr Kunden haben, ich möchte viel Arbeit kriegen. Ein Gebet zur Erfüllung meiner Vorstellung. Das kann funktionieren. Muss es aber nicht. Vorübergehend hat Gott tatsächlich neue Kunden geschenkt und auch mehr Arbeit geschenkt und auch guten Profit geschenkt und so. Und da habe ich gedacht, wow, cool, das klappt ja. Dann beten wir das mal weiter. Und irgendwann ging einer dieser Kunden, die ich neu geworben hatte, in die Insolvenz und die Arbeit wurde weniger. Und da habe ich gedacht, ach, weißt du Gott, ich bete das jeden Tag und du hörst nicht mehr, dann bete ich das auch nicht mehr. Und dann habe ich das gelassen. Ich habe halt nicht verstanden, dass ich es gebetet habe, wegen mir, nicht um Gott die Ehre zu geben. Aber betet mal so ein Gebet aus einem Herzen, das sich danach sehnt, von Gott gebraucht und verändert zu werden. Aus einem Leben heraus, das ich mit dem Status quo, so wie es jetzt ist, nicht zufrieden geben möchte, sondern das mehr erleben möchte. Man wird erleben, wie Gott loslegt. Das Gebet ist keine geistliche Zauberformel, davon möchte ich auch warnen. Aber ich weiß und habe es selber erfahren in der Vergangenheit, ein Gebet aus tiefstem Herzen gesprochen, weil es sich mit dem Zustand jetzt nicht mehr zufriedenstellen möchte, sondern mehr mit Gott erleben möchte, wird Gott erhören und er wird Veränderung schenken. Reden wir so ein Gebet lasch daher, bam, glaube ich, wird Gott sich nicht bewegen lassen. Das ist meine Erfahrung. Aber ich glaube, damit stehe ich nicht ganz so alleine da. Darf ich euch eine aktuelle Erfahrung aus meinem Leben weitergeben? Ich hatte mit diesem Gebet des Jabes, habe ich ja gerade gesagt, aufgehört zu beten, weil ich gedacht habe, bringt ja doch nichts, bin ich heilig genug oder so, keine Ahnung. Und ich habe mich dann im letzten Jahr mit diesem Gebet nochmal neu beschäftigt und habe es nochmal gelesen und habe dann auch diese Zwischensätze gelesen, die da stehen zu Gottes Ehre. Bete es aus diesem Herzen, was sich eine Veränderung wünscht. Eine tiefe Veränderung. Bete es aus einem Herzen, was Gott anbeten möchte. Und hat so ein bisschen Klick gemacht. Es geht bei dem Gebet, wenn ich mit Gott spreche, geht es nicht um mich, es geht um Gott. Und ich habe es wieder in den Fokus genommen, dieses Gebet, und habe es wieder angefangen zu beten, habe aber nicht gesagt, Herr, erweitere mein Gebiet im beruflichen Part oder weiß ich nicht wo, sondern ich habe es gebetet, Herr, erweitere mein Gebiet, wo immer du dieses Gebiet erweitern möchtest. Ich bin bereit, gebrauche mich. Also mit einer offenen Einstellung, Herr, erweitere mein Gebiet, da wo du es möchtest, ich lasse mich überraschen. Aber ich möchte mich von dir einsetzen lassen. Und was dann passiert ist, hätte ich mir Ende letzten Jahres nicht erträumen lassen. Ich gebe euch nur das Ergebnis bekannt, das andere ist zu lang. Ich werde ab dem 1.10. als hauptamtlicher Mitarbeiter beim Bibellesebund anfangen. Das hatte ich mir Ende letzten Jahres nicht erträumt, als ich gesagt habe, Herr, erweitere mein Gebiet. Ein Gebet aus tiefstem Empfinden wird Gott beantworten. In unserem Text können wir so eine Art Bestätigung für so etwas finden. Da heißt es ganz zum Ende dieses Berichtes, da beteten alle gemeinsam zu Gott, Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er erwählt und eingesetzt hat. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Doch sie erfüllten nur, was du in deiner Macht schon seit langem geplant und beschlossen hattest. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Und Gott reagiert. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Ist das nicht cool? Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Wo wir ernsthaft beten, setzt Gott etwas in Bewegung. Und noch etwas. Nachdem Petrus und Johannes klargemacht worden war vom Hohen Rat, wie der Hase läuft, nämlich, dass sie nicht mehr verkündigen dürfen und sie quasi mit einem blauen Auge aus dieser Verhandlung rausgekommen sind, gehen sie sich nicht einen trinken und erstmal durchatmen, sondern zurück zur versammelten Gemeinde, um dort zu berichten, was geschehen ist. Und wenn sie zur versammelten Gemeinde zurückkehren, dann gehe ich davon aus, dass diese Gemeinde die ganze Zeit auf die beiden gewartet hat. Die haben sich nicht, ist meine Vorstellung, die haben sich nicht morgens um 10 erst wieder getroffen, sondern die haben da gesessen, die haben gesehen, die sind festgenommen worden, dann haben sie sich als Gemeinde versammelt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich von Freunden ein Gebetsanliegen mitgeteilt bekomme und ich soll dafür beten, dann mache ich das und gehe danach wieder in meine Tagesordnung über. Ich bin nicht so gut im beständig Beten. Ich glaube, dass diese Gemeinschaft damals sehr beständig war im Beten. Petrus und Johannes berichten, was vor dem Hohen Rat passiert ist. Was würden wir heute danach machen, nachdem die uns diesen Bericht abgegeben haben? Richtig. Wir würden analysieren, wir würden beratschlagen, wir würden vielleicht Teams bilden, das weitere Vorgehen planen. Was macht die erste Gemeinde in Jerusalem? Da beteten alle gemeinsam zu Gott. Zack. Nicht lamentieren, nicht beratschlagen, nicht Wunden lecken, nein, mit Gott reden. Was wünsche ich mir für mich und die Gemeinde in Schwelm? Erstens, dass wir als Christen zu Christus stehen. In Zeiten wie diesen ist das mehr als wichtig. Wir verwässern so gerne die gute Nachricht, damit sie für jeden irgendwie kompatibel wird. Lasst uns das nicht tun. There is only one true God. Es gibt nur einen wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Es ist kein anderer Gott neben ihm. Ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr wieder Christus zentriert bleiben und werden. Jeder für sich, aber auch wir als Gemeinden. Gaben sind Geschenke Gottes, die wir zu seiner Ehre einsetzen dürfen. Die Gemeinde als Stärkungspakt erleben. In Zeiten wie diesen mehr als wichtig. Füreinander im Gebet einstehen. Vielleicht kann man mal über so temporäre Gebetspatenschaften nachdenken und uns gegenseitig im Gebet tragen und unterstützen. ich muss mich da sehr an meine eigene Nase packen, weil wenn bei uns in der Gemeinde der Gebetsabend angeboten wird, ist das so der Abend, den ich am ehesten mal noch schlabbern lasse. Da muss ich noch viel an mir tun. Und vielleicht ist es heute dran, dass du und dass wir Gott bitten, dass er uns verändert. Verändert zu der Frau, zu dem Mann, zu dem er uns haben möchte und den er, Gott, in uns sieht. Und vor dieser Veränderung müssen wir keine Angst haben, denn wir haben einen Gott, der treu an unserer Seite steht, der sich nicht für uns schämt, egal wie wir uns benehmen. Denkt an Petrus. Er hat ihm den Auftrag gegeben, auf dich will ich meine Gemeinde gebauen. Und 3 Minuten später sagt er, geh weg von mir, du Satan. Aber Jesus hat es trotzdem in Petrus gesehen. Lass uns das erleben, was Gott in uns sieht und was er in uns sehen möchte. Und uns dann ihm zur Verfügung stellen und sagen, Gott, da wo ich bin, in meiner Arbeit, in meinem Freundeskreis, in meinem Sportverein, da möchte ich ein Diener für dich sein. Zeig mir wie. Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu werden. Und nun, Herr, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiter zu sagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Lass uns einen Augenblick nehmen, um zu diesem Gott zu reden. Ihr dürft das jeder für sich tun, wir können das laut tun. Diesen Gott, diesen Jesus anrufen, anbeten und danach singen wir ein Lied.